Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Judy Garland bei dem Dreh von The Wizard of Oz täglich 80 Zigaretten rauchen sollte und warum der Dreh von Der Eroberer mutmaßlich für den Tod von 20% der Crew verantwortlich war. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Es wird wieder kurios mit kuriosen Filmfakten. Ich habe wieder 6 kleine Rätsel für euch vorbereitet. Und dieses Mal tauchen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte der Filme und der Serien ab, primär Filme. Ich bin sehr gespannt, wie ihr da performen werdet, weil ich befürchte, den einen oder anderen Film habt ihr vielleicht nicht gesehen, aber mit der richtigen Einstellung und der richtigen Aktivität der Hirnzellen kann das denn noch was werden.
Sehe ich keine Schwierigkeiten.
Dann feuer mal los.
Ich feuer los mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Warum wird vermutet, dass der Dreh für den Film Der Eroberer von 1956 für den Tod von 20% der Crew verantwortlich ist?
Also erstmal, uff, 20%, das ist schon eine ordentliche Quote. Der Eroberer. Also als erstes, ich starte einfach mal rein, Tobi, ne? Äußere von meinen Gedanken. Als erstes denke ich an irgendwas Krankheitstechnisches, weil es wird vermutet, dass es für 20%, das klingt so, als wäre irgendwie ein paar Jahre später, weiß ich nicht, wurde bei einigen irgendwie dann Krebs diagnostiziert oder irgendwas, dass die während des Drehs irgendwas ausgesetzt waren oder, entweder was ausgesetzt waren, so radioaktivmäßig. Ich meine so 1956, ja, vielleicht eher, dass der Film irgendwie so Szenen hatte, die in einer Mine oder sowas spielen und die einfach da zu schlechte Luftbedingungen hatten für einen längeren Zeitraum. Ist ja oft, dass irgendwie Minenarbeiter oder so dann teilweise auch im Alter dann irgendwelche Krankheiten bekommen oder Probleme mit der Lunge und dass sie dann daran verstorben sind. Aber man kann es natürlich nicht hundertprozentig nachweisen, weil das halt erst so 10 Jahre versetzt kam.
Eine Mine.
Ja, aber ich glaube, wir kennen beide Der Eroberer nicht.
Nee.
Weil es klingt erstmal nicht so, als würde ich da direkt eine Mine sehen oder irgendwelche Bergbautätigkeiten. Aber heißt ja nicht, dass das nicht der Fall ist. Ich fand deinen ersten Guess etwas besser. Also Richtung Krankheit. Also entweder einfach irgendeine Lebensmittelvergiftung oder eine Mini-Seuche oder sowas, dass sowas passiert ist. Oder wie du meinst, mit Krebs. 1956 waren wahrscheinlich noch gute Asbestzeiten und sowas. Aber es gibt ja ganz viele andere Sachen noch, die langfristig krank machen können und dass es da noch nicht so bekannt war und sowas in der Richtung fände ich, glaube ich, passend.
Ich sag mal, die Frage wäre ja, liegt es am Drehort oder liegt es an Materialien beim Dreh oder so? Also war der Ort einfach irgendwie problematisch, wo die gedreht haben? Oder hatten die eben Requisiten oder was weiß ich, wie du sagtest, Catering oder was, wo es daran quasi lag?
Ich sag mal so, die Richtung, die ihr einschlagt, ist schon überhaupt keine verkehrte. Und es hängt sehr zentral mit dem Drehort zusammen.
Ja, jetzt haben wir allerdings in mehrere Richtungen geschaut. Aber das Drehort ist dann, würde ich auch eher weg vom Catering gehen und eher Richtung Krebs, Asbest, dass wir da mal so ein bisschen tiefer graben.
Asbest finde ich auch gar nicht so blöd. Jetzt wäre es halt wirklich interessant zu wissen, der Eroberer, was der so erobert hat. Also geht's dabei um irgendwie so eine Stadt, die eingenommen wurde. Das könnte ja theoretisch auch sein. Und die haben halt in einem alten Gebäude gedreht, was eben schon zum Abriss freigegeben war. Und die haben aber gesagt, ja, Moment, bevor ihr das abreißt, wir machen ja noch kurz unsere Szenen fertig und dann. Oder hat er halt ein Land erobert und es sind mehr so Szenen outdoor.
Ich gebe euch mal den Tipp. Die Hauptrolle in dem Film hat gespielt John Wayne und die Rolle war Genghis Khan.
Aha. Mongolei und China also. Hat man nicht letztes Mal, dass John Wayne Alkoholiker war?
Ja, ich glaube schon,
vielleicht
ja.
Vielleicht hat er mit ein paar Leute mitgezogen.
Ein paar Leute mit in den Abgrund gerissen, aber das wäre ja unabhängig vom Ort gewesen.
Das ist vollkommen richtig. Boah, Mongolei. Oder vielleicht China, je nachdem, ne?
Aber ja, die Frage ist halt, wo sie es da genau gedreht haben. Ne? Haben sie es so versucht, da zu drehen oder haben sie es nur versucht, darzustellen? Und irgendwo völlig anders gedreht.
Das ist das Letztere, ist das, womit ihr gehen solltet.
Okay. Das heißt, sie haben irgendwo gedreht, aber wir wissen nicht wo. Es sieht nur so ähnlich aus wie die Mongolei-Steppe.
Aber was ist denn da Steppe? Ist das sehr, ist das arg sandig?
Ich glaube, das ist eher arg
staubig.
Staubig. So Mini-Graslandschaften, aber sonst alles sehr felsig und sowas.
Also das hätte ich gesagt. Also nur, warum ich das frage, weil ich dachte, vielleicht wollten die, um diese Landschaft quasi nachzustellen, so Staubstürme und sowas einfach, die durchs Bild fliegen. Und dabei haben halt zig Leute eben dieses Material irgendwo eingeatmet und das hat sich halt dann irgendwie auf die Lungen gelegt und daran sind dann vielleicht später Leute erkrankt. Da bin ich jetzt wieder bei den Lungen, ich weiß, aber.
Ja, aber ich finde, also den Staubgedanken finde ich gut.
Der Staubgedanke ist gut in Kombination mit einer Idee, die ihr ganz am Anfang hattet. Und was man vielleicht in so einem Steppengebiet. Also ich sag mal, es wurde in Amerika gedreht. In der Steppe in Amerika. Und jetzt könnt ihr noch überlegen, also Staub alleine reicht nicht. Es gab eine Komponente, die schon massiv entscheidend ist dabei.
Und zwar ist es radioaktiver Staub, weil parallel zum Beispiel die, also die amerikanische Armee weiterhin Tests gemacht hat mit atomaren Sprengstoffen. Und dann kam irgendwie ein Gewitter oder irgendwas und habt quasi dieses radioaktive Material rübergetragen in diese Steppe, weil die machen diese Tests ja oft irgendwo in der Weite, in der Wüste, wo halt möglichst nichts ist. Aber das war halt zu nah noch dran. Und dann kam das irgendwie durch Stürme und Witterung einfach, wie auch immer das dann ausgesehen hat, über diesen Drehort runter. Und deswegen hatten die tatsächlich radioaktive Strahlung abbekommen.
Ich finde das super.
Das ist die Lösung.
Geil, ja, voll.
Ja. Es war so, der Dreh hat in Windrichtung eines Atomwaffentestgeländes stattgefunden, nämlich der sogenannten Nevada Test Site in St. George im Bundesstaat Utah. Und da wurde im Mai 1953, also der Dreh war wahrscheinlich 55, wenn der Film 56 rauskam, also so 2 Jahre vorher, wurde da eine Atombombe gezündet namens Harry. Die Atombombe wurde später bekannt als Dirty Harry, tatsächlich, interessanterweise. Und es wird stark vermutet, dass dieser ganze Bereich von dem Dreh radioaktiv verseucht war und noch stärker radioaktiv verseucht wurde, während die Leute quasi da waren. Man konnte es nie ganz beweisen. Von 220 Crewmitgliedern haben insgesamt 91 Krebs entwickelt und 46 sind daran gestorben. Verrückterweise ist das statistisch kein besonderer Außenseiter, weil zu dem Zeitpunkt noch die Tabakindustrie so stark war, dass tatsächlich prozentual das jetzt kein Riesenausschlag war. Schon ein bisschen erhöht, aber kein Riesenausschlag. Und es konnte nie ganz bewiesen werden, aber es wird bis heute stark vermutet. Deswegen war die auch so ein bisschen konjunktivmäßig formuliert, die Frage. Aber ja, unter anderem hat auch John Wayne selbst Krebs bekommen. Allerdings weiß man auch da nicht, was genau der ausschlaggebende Faktor war.
Quellen.
Genau, es gab schon durchaus mehrere Quellen, wo das herkommen könnte. Aber eventuell waren es die radioaktiven Winde in Utah. Wer weiß. Gut. Jetzt springen wir einmal ein bisschen in die modernere, nur um später dann wieder in die Geschichte abzutauchen. Warum lehnte die Martial-Arts-Ikone Jet Li eine Rolle in Matrix Reloaded ab?
Matrix Reloaded ist der zweite, ne?
Ja. Das ist der mit den, hier mit diesen Tentakel-Hair-Brothers.
Ja, genau, ja.
Ja, weil der Matrix einfach kacke fand, ist nicht sein Stil.
Ja, aber
das wäre nicht kurios genug.
Vor allen Dingen war Matrix 1, glaube ich, damals auch schon ziemlich erfolgreich, oder? Der ist ja nicht erst im Nachgang erfolgreich geworden. Der war, glaube ich, ziemlich vom Start weg ziemlich erfolgreich. Der zweite, gut, der ist halt mehr Unterhaltungskino, aber ja, aber vielleicht liegt es eher daran, dass er gesagt hat, okay, hat sich das Drehbuch durchgelesen, hat gesagt, ja, aber der erste hat halt diese coolen philosophischen Fragen und da ist halt eine gewisse Tiefe drin. Und jetzt beim zweiten habe ich das Gefühl, das ist einfach nur, ja, aber gut, der hat ja auch Actionfilme gemacht, ne? Also selbst wenn er dann sagt, ja gut, da geht's nur noch um die Action, passt das ja jetzt durchaus zu seiner Filmografie.
Aber vielleicht war es so die falsche Action. Also er ist ja, sag ich mal, wirklich richtiger Kampfkünstler und bei Matrix war ja dann viel, das hat ja so Sci-Fi-Einflüsse, ne, und Slow-Mo-Sachen. Und dass der einfach gesagt hat, nee, irgendwie, da geht so die Arbeit, die man in die richtige Kampfkunst reinsteckt, die spüre ich da nicht mehr. Und das, ja, wirft ein schlechtes oder zu einfaches Licht auf das, was ich so drauf habe. In so eine Richtung.
Aber finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich gar nicht verkehrt, weil die ja wirklich, glaube ich, viel in Slow Motion aufgenommen haben und dann einfach beschleunigt haben im Film, dass er gesagt hat, nee, entweder wir machen das richtig handwerklich, also ne, wir machen wirklich mit Stunt-Training und machen das in Originalgeschwindigkeit. Und dann haben die ja gesagt, ja, nee, gut, da müssten wir jetzt noch zig Leute engagieren und die Schauspieler bräuchten noch irgendwie 3 Wochen zusätzliche Proben. Das sehen wir nicht ein. Und dann hat er gesagt, okay, aber dann bin ich halt auch nicht beim Film mit dabei.
Mhm. Interessante Theorie.
Völliger Nonsens.
Ja, völliger Nonsens würde ich nicht sagen. Also es hatte nichts mit dem Drehbuch zu tun. Und es geht in die Richtung der Martial Arts natürlich, aber ist jetzt nicht der Grund, den ihr genannt habt. Also er hatte nichts dagegen einzuwenden, wie diese Martial Arts eingesetzt werden sollten in dem Film. Das tatsächlich von dem Artikel, den ich gelesen habe, war der prinzipiell auch recht überzeugt davon und hatte da Lust drauf.
Okay, und dann gab es aber irgendeinen Aspekt, da hat er gesagt, nee, möchte ich nicht.
Ja, exakt.
Also es lag auch nicht daran, dass er irgendwie was anderes gedreht hat, sondern es gab schon wirklich einen Aspekt an dem Film oder an den Szenen oder wie auch immer, wo er dann gesagt hat, nee, dann bin ich nicht mehr dabei.
Es gab was ganz Konkretes, ja. Und war nicht irgendwie ein Zeitkonflikt oder sowas, es gab was ganz Konkretes. Mhm.
Aber nichts, also gar nichts aus dem Drehbuch. Es hat ihn auch nichts an der Story oder der Moral oder irgendwas gestört.
Es hat nichts, also zumindest wirklich, das hat nichts damit zu tun.
Es geht um den Martial Art Part schon, also um den Kampfpart. Das möchtest du auch nicht sagen, okay.
Ja, also es geht wahrscheinlich um den Kampfpart. Die Frage ist vielleicht, er hatte Bock da drauf. Ja, aber es wäre auch irgendwie, weil ich dachte gerade kurz, wollte er vielleicht selber, also hat er gesagt, hey, ich würde dann gerne die Stunt-Sachen koordinieren, weil ich habe da irgendwie jetzt 30 Jahre Erfahrung, na gut, so lange vielleicht nicht, aber langjährige Erfahrung und würde dann gerne Stunt-Koordinator sein oder sowas. Und dann wurde gesagt, nee, da haben wir schon einen. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Wenn Niklas schon sagt, der hatte auch Bock auf die Martial Arts Szenen eigentlich.
Oder er wollte nicht diesen vorurteilsmäßigen asiatischen Punch da reinbringen. In so eine Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, gerade bei Matrix, ob da jemand aus dem asiatischen Raum mitspielt. Aber sonst ist das ja irgendwie klar, also bei Asien und Kampfkunst, da denkst du dann an diese klassischen Kung-Fu-Sachen und sowas und vielleicht wollte er nicht, dass sowas jetzt einfach in einem Film drin ist oder meinte, das passt einfach nicht so rein.
Aber Matrix 1 war schon stark mit diesem Gun-Fu und Kung-Fu aus Asien
inspiriert. Ja, aber das ist
inspiriert. Okay. Also ja. es war schon immer eine starke Komponente. Ne? Wenn du an diese Szenen denkst, wo was passiert bei dir, Marcel?
Vielleicht haben unsere Katzen gerade ein paar Glasflaschen in der Küche abgeräumt.
Das klang nämlich genauso. Oder war es Ellie?
Ja. Nee, die ist noch gar nicht da. Also es waren schon die Kater, glaube ich. Die sind ja auch gerade schon mal durchgefetzt. Also, naja.
Aber es gibt ja so ganze Szenen, wo Keanu Reeves und Lawrence Fishburne in diesen Dojos stehen und diese Kampfkünste durchgehen, die sich runterladen können.
Ja.
Also es war schon stark davon inspiriert.
Auch die Art, wie sie sich dann bewegen und so, ist schon.
Genau.
Ich glaube, der Schlüssel, wie heißt der nochmal, Schlüsselmacher oder so? Mhm. Der ist doch auch Asiate, oder? Meine ich?
Nee, Schlüsselmacher glaube ich nicht.
Okay, habe ich vielleicht falsch im Kopf. Naja, ist ja auch im Prinzip jetzt irrelevant.
Es ist auch wirklich irrelevant. Es hat damit überhaupt nichts
zu tun. Mhm. Martial Arts. Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Er war zu klein im Vergleich zu den anderen Leuten. Und dann hätten viele Choreos nicht so gut geklappt.
Ja, aber er hat ja abgesagt.
Aber vielleicht hat er selber gesagt, nee, sorry, ich wirke, ich weiß nicht, wie groß Keanu Reeves ist, aber dann müssen wir da so viel mit Kamera und Perspektiven machen und das wird nicht so funktionieren. Und ich weiß ja nicht mal, was für eine Rolle er gehabt hätte, aber
ja, ich merke schon, ihr braucht ein bisschen mehr Hilfe hier. Wir brauchen Hilfe. Deswegen werfe ich euch noch so einen weiteren Wegstein hin. Es hat eigentlich tatsächlich noch nicht mal unbedingt was mit dem Film selber zu tun, sondern das Studio wollte mehr von ihm als nur die Arbeit im Film. Also in seinem Vertrag stand etwas drin, woran er sich gestoßen hat, was über den Film hinausging, tatsächlich.
Da denke ich an so ein bisschen Marketingmäßiges, dass der vielleicht so in bestimmten Bereichen, vielleicht dann auch in Asien oder so, einfach fettes Marketing dafür machen sollte und sagen sollte, das ist der Actionfilm und das hat er vielleicht nicht gesehen. Also es hat über den Film hinaus heißt ja nicht Stunt-Koordinator oder sowas, sondern wahrscheinlich vor, nach dem Film, ne?
So denke ich es auch, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Stunt-Koordinator-Thema abgelehnt hätte unbedingt. Deswegen, ich denke auch, es geht eher dann in eine etwas andere Richtung, wo er dann sagt, na, nee, vielleicht, oder die wollten, also um daran anzuknüpfen, weil das wäre eine ähnliche Richtung, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen dann das irgendwie bei unserer Promotour so, dass du ein paar Martial-Arts-Shows quasi machst, also ein bisschen so Live-Sachen. Und da hat er einfach gesagt, nee, weil das ist nicht das, was ich tue, so, ich mache das halt im filmischen Bereich und das muss dann immer entsprechend geprobt sein, aber so als Show habe ich da keine Lust drauf. Als Präsentation.
Ich werfe mal noch den weiteren Fisch hin, dass es nichts mit Marketing an sich zu tun hat. Tatsächlich, das Problem ist ein sehr aktuelles und etwas, was jetzt gerade auch im Rahmen des Streiks in Hollywood stark diskutiert wurde, was Jet Li offensichtlich schon antizipiert hat damals, was damals aber noch nicht so ein großer Punkt war.
Der hätte eine feste Gage bekommen und wollte Prozente. Ah, oder wegen KI, dass irgendwas, die mit KI mit, nee, da, so weit war KI.
Ja, aber Matrix Reloaded war ja.
Die Richtung ist aber nicht schlecht, tatsächlich.
Dann ging es vielleicht um eher CGI-Sachen oder so, noch nicht KI.
Wisst ihr noch, was diskutiert wurde im Rahmen der Streiks, was mit den Schauspielern gemacht werden sollte von den Studios?
KI-mäßig?
Ja. Oder genau, oder sagen wir mal generell digitalverarbeitungsmäßig.
Dass sie ja zum Teil irgendwie ihre Rechte abgeben und einfach so, sag ich mal, als KI-Figur genutzt werden könnten.
Die sollten einmal alle digital gescannt werden und dann geben die ihre Rechte ab quasi, dass sie benutzt werden können für Filler-Material im Hintergrund. Also das ist eine ähnliche Problemstellung, wie Jet Li damals hatte.
Ha!
Das ist jetzt
eine vielleicht. Ich glaube, ich triff jetzt wieder in eine falsche Ecke. Aber ich dachte gerade, vielleicht wollten sie ihn über Matrix hinaus eben auch scannen und für irgendwelche Spiele-Sachen sozusagen. Also sie wollten auch Matrix Reloaded als Spiel rausbringen, so, keine Ahnung, in Richtung Tekken 5 und wollten ihn dafür scannen und seine ganzen Bewegungsabläufe. Und da hat er gesagt, nee, das mache ich nicht, das möchte ich nicht.
Ja, es ist immer noch nicht so ganz das, aber von der Kern der Idee ist es tatsächlich.
Für den dritten Teil wollten die den? Mehrfach klonen indirekt?
Die Sache war die. Ich löse es mal auf, weil jetzt, was genau passiert ist, das ist schwer aufzulösen. Es war so, Jet Li hat in einem Interview gesagt, er hat das Angebot bekommen, für 3 Monate zu filmen, aber noch für 6 Monate länger da zu bleiben mit der Crew, damit die sämtliche von seinen Moves digital kopieren, digital scannen können, damit die noch nutzen können. Und er hätte die Rechte für diese Moves abtreten müssen. Und das wollte er nicht. Er wollte nicht, dass es einen digitalen Klon von ihm gibt, der alle seine Moves machen kann und alle seine Bewegungsabläufe quasi kopieren kann. Und hat sich geweigert, diese 6 Monate noch da zu bleiben, um halt diese ganzen Scan-Vorgänge zu machen. Und deswegen ist der ganze Vertrag gescheitert, tatsächlich.
Wen hätte er denn gespielt?
Das weiß ich leider nicht. Aber man könnte sich Jet Li auch irgendwie so als einen zweiten Agent Smith oder sowas.
Ja, knows? Das dachte ich mir auch.
Genau, das kann man sich schon sehr gut vorstellen an sich. Hätte auch gut reingepasst, tatsächlich, in die Welt, finde ich.
Das stimmt.
Aber da hatte er wirklich einen Blick auf die Zukunft, weil das ist ja ein aktuelles Thema, was immer noch diskutiert wird. Und man kann sich auch gut vorstellen, für so einen Martial-Arts-Künstler ist ja seine Martial-Arts oder seine Kampfbewegung, was er auf die Leinwand bringt, eigentlich das, womit er sich verkauft. Und natürlich willst du das nicht so franchise-mäßig abgeben. Ja,
ja, macht Sinn.
Na gut. Dann erklärt mir doch mal, warum gab es 2 konkurrierende offizielle Premieren für Toy Story?
Es gab 2 offizielle konkurrierende Premieren.
Für Toy Story, ja.
Den ersten.
Ja.
Okay. Okay, das ist wirklich interessant, weil das ist ja normalerweise eine Sache. Es gibt halt eine Produktionsfirma oder so, die haben dann irgendwie den einen Ja, oder nee, die sind fertig und sagen, gut, wir machen die Premiere mit dem Partnerkino oder was weiß ich. Und da findet dann der große rote Teppichabend mit großer Premiere statt. Also wie kann es überhaupt sein, dass es da Konflikte gibt? Erster Gedanke, es hat sich da jemand abgesplittet. Also es gab quasi die Produktionsfirma, mal als Beispiel die Coen Brothers, so. Und dann splitten die sich, haben aber beide theoretisch Anteile an diesem Film, weil die ja beide da rein investiert haben. Und sagen dann, ja Moment, aber ich habe ja auch 50% von diesem Film finanziert. Also mache ich eine Premiere da. Und der andere sagt, ja, aber das ist ja dann quasi so deine Premiere. Wir machen unsere eigene Premiere und zwar da. Also dass das so ein Problem war, dass die Produktionsfirma sich in irgendeiner Art und Weise gesplittet hat. Dass es irgendwie eine Absplitterung gab. Und die dann gesagt haben, hey, wir haben genauso die Rechte an dem Film und wir machen das parallel da unsere Veranstaltung.
Mhm. Ich könnte mir insgesamt noch vorstellen, dass es, das heißt zwar konkurrierende, aber dass das vielleicht ja auch gewollt war. Ist jetzt mal ganz einfach, es gibt ja immer, du kannst ja irgendwelche Produkte im Supermarkt kaufen, dann hast du da die Billigmarke und die normale Marke und die Billigmarke ist dann im Nachhinein auch von der normalen Marke und sowas, dass das so marketingmäßig ist. Oder dass das in so eine Art und Weise gewollt war, dass das an, die hatten halt einfach unterschiedliche Locations und nicht alle Leute konnten dahin, nicht alle Leute dahin, dass die da einfach so eine regionale Splittung in Kauf genommen haben, sag ich mal.
Ja, dann wäre es aber, wie du sagst, ja nicht konkurrieren. Das wäre dann auf jeden Fall ein bisschen eine falsche Fährte.
Ja, aber die kriegt man ja hin und
wieder. Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Ich würde sagen, Marcel war da auf dem besseren Weg, auch wenn er da noch nicht ganz die Lösung gefunden hat. Denn es gab keine Splittung. Also es hat sich jetzt tatsächlich von dem Konstrukt her währenddessen wenig verändert. Aber der Grundgedanke ist ein guter.
Okay.
Okay.
Der Grundgedanke ist ein guter. Vielleicht war es mehr eine regionale Sache. Dass zum Beispiel, sagen wir mal, Produktionsfirma XY hat einen großen Sitz in den USA, aber auch einen großen Sitz in, weiß ich nicht, Deutschland. Und da ging es mehr darum, wo die Premiere stattfindet. Und der große Sitz in Deutschland wollte die Premiere halt in Deutschland machen. Weil sie gesagt haben, ja, ist doch auch ein Film, der wird hier gut ankommen, keine Ahnung. Und USA hat aber gesagt, ja, wir wollen die Premiere aber bei uns machen. Und da haben sie gesagt, ja, wir machen, also haben sich nicht einigen können, haben beide Premieren gemacht, was natürlich insofern ja vielleicht auch an sich geht, aber eben blöd ist, weil die Schauspieler sich ja nicht zweiteilen können. Das heißt, wenn man dann sagt, so, man macht ein richtiges roter Teppich-Event daraus, dann können die ja nur bei einem Event sein und nicht bei beiden.
Ich könnte mir noch vorstellen, das war ja der erste so richtige vollanimierte Film und daher hatte ja noch so eine Sonderstellung, dass der jetzt vielleicht bei gewissen Standardfilmpremieren deshalb nicht so richtig gewünscht war oder nicht so richtig rein durfte. Ich sehe hier schon leicht
Ich habe mich nur gefragt, ob Toy Story wirklich der erste vollanimierte Film war. Habe ich nur darüber nachgedacht, war das so?
Ich weiß es auch nicht. Kann sein. Hatte
ich immer so im Kopf? Das ist
also zumindest 3D-CGI, also weil, ich meine, animierte.
Ja, also nicht Zeichentrickfilm, ne?
Ja,
also, ja. Aber ich meine, das wäre der erste davon gewesen.
Ist nicht unmöglich, kann sein.
Aber demnach geht es wahrscheinlich nicht in diese Richtung. aber das dann halt, genau, die dann eine extra Premiere für Animationsfilm, sag ich mal, bei einer anderen Premiere, sag ich mal, so dazugekommen sind.
Finde ich eine gute Idee. Ich würde die Idee aber nicht weiterverfolgen.
Ja, ich würde die Idee an der Stelle auch vernachlässigen.
Wisst ihr denn, welches Studio Toy Story produziert hat?
Disney. Pixar.
War das? Ich hätte Pixar gesagt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ihr habt den Konflikt tatsächlich Disney-Pixar. In eurer dubiosen Antwort schon ganz gut zusammengefasst.
Okay. Disney und Pixar vielleicht. Und dann haben wir nämlich das Problem. Da hast du nämlich zwei. Also hast du nämlich nicht eine, die sich aufsplittet, sondern du hast von Anfang an zwei, ja, die nicht so ganz zusammengehören, sondern nur so halb vielleicht zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, ein Konzern, ne? Aber damals.
Waren die nicht eigenständig damals oder gehörten die noch zu Disney?
Erzähl mal. Also entweder war es eine Unterkategorie. Ich hätte jetzt gesagt, die waren halt eigenständig vielleicht. Aber haben eben gesagt, sie machen da eine Kooperation. Und diese Kooperation führte dann aber eben dazu, dass beide auch eine Premiere haben wollten. Und dann gab es halt zwei Premieren gleichzeitig, weil die sich nicht geeinigt haben.
Finde ich gut.
Das ist die Sache tatsächlich. Also Disney und Pixar haben bei dem Film zusammengearbeitet. Das Produktionsstudio war primär Pixar, aber die ganze Verleihschiene, Marketingschiene und sowas war alles Disney. Und damals war der Chef von Pixar noch ein sehr dickköpfiger Kollege, nämlich Steve Jobs. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt.
Ach, doch.
Der hat Pixar geleitet. Und es gab einen Konflikt zwischen Disney und Pixar, wer jetzt wirklich diesen Film produziert hat. Und beide bestanden darauf, dass die Premiere veranstalten wollen, weil das deren Film ist. Disney hat gesagt, das ist ein Disney-Film. Pixar hat gesagt, nee, das ist ein eigenes Ding, das ist ein Pixar-Film. Und deswegen gab es zwei konkurrierende offizielle Premieren. Es war im Endeffekt so, dass Hollywood sich auf die Seite von Disney geschlagen hat. Wahrscheinlich wegen den ganzen Connections, Beziehungen und so weiter. Mhm. Also da waren die ganzen Filmstars und so. Und die ganze Tech-Seite von Animationsstudios und, sag ich mal, das Silicon Valley so, die waren alle bei Steve Jobs und bei Pixar bei der Premiere. Aber diesen Konflikt gab es damals, ja.
Krass, dass sie dann, Pi mal Daumen, 25 Jahre gebraucht haben, um sich zu fusionieren, obwohl da damals schon so erste Kooperationen und so waren.
Ja, also ich glaube, Pixar hatte halt keinen eigenen Verleih und sowas. Ne? Also das ist ja immer, du kannst das etwas produzieren, aber du musst es ja auch noch vertreiben und so.
Das stimmt.
Ja. Also wann die jetzt genau zusammen verschmolzen sind?
Ja, es ist vor ein paar Jahren, glaube ich. Aber waren die Premieren auch zeitgleich?
Soweit ich weiß, ja. Also es liest sich alles so, als wären die wirklich zum gleichen Zeitpunkt gewesen. Und es waren auch die komplett getrennte Leute. Also es waren wirklich zwei eigene Premieren. So, Leute. Jetzt tauchen wir in die Geschichte ab. Und wir werden Filmen begegnen, wo ich leider vermute, dass ihr die nicht kennt.
Wahrscheinlich.
Deswegen habe ich hier und da ein paar extra Informationen für euch. Aber warum und wie wurde die Stadt Salzburg bei dem Dreh zu dem Film The Sound of Music erpresst?
Ja. Also okay.
Ich gebe euch jetzt so
The Sound of Music. Jahreszahl wäre spannend.
Also erstmal, nee, warte mal.
Okay, okay.
Also, erstmal Salzburg ist doch, wenn ich, let me cook. Salzburg ist doch, wenn ich mich nicht irre, Mozart. Oder? Ist nicht Salzburg irgendwie, da gibt's doch das Mozart-Haus oder so? Ich dachte. Und wenn ich jetzt schon höre, der Filmtitel ist The Sound of Music, dachte ich mir, könnte das ja was damit zu tun haben. Falls ich jetzt mit Mozart auf der richtigen, ich glaube, es war Mozart, der in Salzburg lange gelebt hat oder da geboren ist oder weiß ich nicht. Ich meine, es gibt da das Mozart-Haus.
Ich glaube, Mozart kommt aus Salzburg, hat mit dieser Geschichte aber leider überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts.
Okay, dann möchte ich doch auf das zurückkommen, was du gerade schon anbieten wolltest.
Genau. Es geht nämlich bei The Sound of Music um eine größere Familie, eine größere österreichische Familie, die im Rahmen, sag ich mal, der Spannungen in den 1940er Jahren aus Österreich geflohen ist. Das gebe ich euch jetzt mal als Kontext.
Die Stadt Salzburg ist verklagt worden.
Oder nee, erpresst.
Erpresst, ja.
Von dem Filmstudio, oder?
Das ist, glaube ich, noch die spannende Frage.
Ja, also ich vermute von den Producern.
Ah, okay.
Also stand kein Name bei, aber ja.
Ist die Stadt Salzburg erpresst worden? Vielleicht hat das eine mit dem anderen. Ah, ja, doch, nee, du meintest ja schon, in dem Film Sound of Music geht es um diese Familie, ne? Die,
genau.
Ja, was hätte ich gesagt? Ja, vielleicht hat es trotzdem damit zu tun. Und zwar, was ist denn, wenn die Stadt zu dem Zeitpunkt im Prinzip das vielleicht eher totalitäre Regime unterstützt hat und quasi die dafür Unterlagen hatten oder Beweise, dass die Stadt Salzburg oder die Stadtverwaltung eben da Leute angeschwärzt hat oder ne, nicht hat ausreisen lassen oder was weiß ich, also quasi Teil des Systems war. Und die haben denen dann gesagt, hey, wir möchten halt an den und den Schauplätzen drehen. Die Stadt Salzburg hat gesagt, nee, das sind private oder staatliche Räume, da kommt keiner rein. Dann haben die gesagt, ja, das könnt ihr so machen, aber dann veröffentlichen wir halt hier die Informationen, die wir haben. Also könnt ihr euch jetzt überlegen.
Mhm. Also ich sag mal schon so viel, es ist auf jeden Fall der richtige Gedankengang. Es geht auch um den Anschluss von Österreich an Deutschland zur Zeit des Nazi-Regimes. Dem freiwilligen Anschluss von Österreich, so. Also das, dieses gutmütige Aufnehmen, sage ich mal so. Es ist noch nicht ganz das, was du gesagt hast, dass es jetzt irgendwie um Unterlagen geht oder so. Es geht eher darum, ich sag mal so, in dem Film kommt die Stadt Salzburg vor, zu dem Zeitpunkt dieses Anschlusses. Mhm. Und die wollten, das Drehteam wollte die Stadt reproduzieren. Und da hat sich die Stadt gegen gewisse Dinge gewehrt, sag ich jetzt mal so. Das werfe ich euch nochmal gut hin, weil ihr seid schon nah dran tatsächlich.
Okay.
Boah, also Marcel ist nah dran, ich bin nämlich, ich hinke noch etwas hinterher.
Ja, also, um den Gedanken mal weiterzuführen, was ist denn, wenn ich mir in Salzburg in dem Jahr mit der Annektierung, sag ich mal, dieser nett gemeinten Annektierung vorstelle, kann ich mir vorstellen, dass dann Salzburg gezeigt werden sollte mit vielen Nazi-Flaggen zum Beispiel, mit Hakenkreuzen und so weiter, die da überall in der Stadt hängen, weil Salzburg ja gesagt hat, ja, passt schon, wir gehören jetzt mit zu euch. Und das fand Salzburg vielleicht nicht so cool, in dem Film dargestellt zu werden als, ja, wir waren voll pro Hitler. Und deswegen wollten die das nicht. Jetzt nur die Frage, wie haben die dann erpresst, wenn ich überhaupt in die richtige Richtung unterwegs bin? Das ist die zweite Frage.
Marcello, du bist komplett richtig. Oh, die einzige Frage, die noch offen ist, wie haben die erpresst?
Ah, guck mal.
Boah, stark. Es geht tatsächlich sogar um die Nazi-Flaggen. Die wollten, also die haben bei dem Dreh halt gesagt, okay, wir wollen Salzburg zum Zeit des Anschlusses filmen und jetzt müssen da Nazi-Flaggen hin, überall. Und da hat die Stadt gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir lassen euch hier keine Nazi-Flaggen aufhängen.
Das verstehe ich.
Und dann hat die Crew die erpresst.
Wann, also der Film wurde aber nicht in den 1940ern gedreht, sondern...
Nein, der ist von später.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Okay.
Ich glaube, der ist auch aus den 50ern, um ehrlich zu sein.
Ja, also leicht als Producer, womit kann man denn erpressen, ist die Frage. Und das ist natürlich, indem man eine Stadt sehr schlecht dastehen lässt. Also indem die, sag ich mal, im Film dann Salzburg so dastehen lassen, dass die ja sehr leicht sich da haben auf die falsche Seite ziehen lassen. Oder zumindest irgendeinen Charakter da entwickeln, der Scheiße baut, vereinfacht gesagt.
Das wäre eine Option. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sonst gesagt haben, hey, pass auf, wenn wir es nicht bei euch drehen dürfen, dann drehen wir es halt in, keine Ahnung, Passau und machen es da. Und dann ist halt Passau unser Salzburg. Also wir machen es so oder so. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr zumindest euer schönes Salzburg zeigen wollt oder ob wir es halt anders darstellen. Oder dass sie eher was, also eher in Richtung, okay, wenn wir das nicht machen dürfen, dann, ja, wobei, nee, das können sie nicht machen. Ich dachte, dann können sie so, dann überfallen wir, also nicht überfallen wir euch, aber dann haben wir den ganzen Dreh, laufen dann trotzdem die ganzen Personen in der Stadt rum mit den entsprechenden Outfits, weil wir den Film ja trotzdem drehen werden. Das heißt, ja, wobei, das ist, hätten die den dann eh gehabt. Das erpresst ja nicht wirklich.
Ich habe kurz nochmal nachgeguckt, der Film ist von 1965, also veröffentlicht, also wahrscheinlich Anfang der 60er Jahre gedreht.
Mhm. Womit können die denn erpressen? Mit den Flaggen. Wenn ihr die Flaggen nicht aufhängt, dann.
Dann, ja. Aber tendenziell, also mir fällt halt nichts ein, außer Salzburg irgendwie schlecht dastehen zu lassen.
Ich meine, im Endeffekt steht Salzburg sowieso schlecht da in dem Film, weil die halt quasi historischen Events darstellen.
Ja.
Überleg mal, was ist denn schlimmer, als wenn du eine nachgestellte Szene zeigst?
Ah, ja, okay.
Originalaufnahmen
wollen
hier reinbringen.
Die haben gedroht, die historischen Originalaufnahmen in den Film zu schneiden.
Das ist clever. Das ist wirklich clever.
Ja. Oh. Und dann hat die Stadt Salzburg gesagt, weißt du was?
Okay.
Und könnt verlangen hin, wo ihr wollt. Die historischen Originalaufnahmen, die wollen wir nicht im Kino sehen.
Das ist ein sehr smarter Move.
Ja. Ja? Aber ich kann auch die Stadt Salzburg verstehen, dass die natürlich nicht die Nazi-Flagge haben möchten.
Kann ich auch nachvollziehen, ja.
Aber
ja.
Da sind die halt vorher immer falsch abgebogen.
Ja, auch. Ja,
aber who are we to judge, ne?
Also. Ja, aber also es ist auch, man kann alle Seiten verstehen, aber es ist halt irgendwie dann auch der richtige Move zu sagen, ja Leute, aber es war so und wir haben die historischen Aufnahmen hier. Was versucht ihr zu verbergen?
Ja, und die dürfen wir so nutzen.
Ja. Eventuell war die Motivation auch von der Stadt Salzburg, dass sie halt nicht irgendwelche Touristen, die zu dem Zeitpunkt da in Salzburg unterwegs waren, ist ja noch nicht so lange her, 20 Jahre, dass da auf einmal wieder die Nazi-Flaggen hängen. Man kann schon verstehen, dass das jetzt nicht so, weiß ich nicht, auf glorreiche Zustimmung von dem Stadtsenat oder sowas zugetroffen hat.
Ja, Ich verstehe das auch. Wobei, ich glaube jetzt Tourismus eher weniger das Problem wäre, weil das ist ja dann wirklich nur an den Set, also nur an den Drehorten, ja. Wenn die filmen. Die würden ja nicht einfach die ganze Stadt mit Flaggen vollhängen und dann, ja, heute drehen wir halt mal da. Sondern die planen das ja schon ein bisschen. Aber ich glaube einfach, die Darstellung im Film dann ist ja trotzdem unangenehm, ne? Aber naja. Kurioser Fakt auf jeden Fall, hat mir gut gefallen.
Durchaus. Hast du auch gut gelöst.
Gut. Wir gehen noch weiter in die Vergangenheit zurück. Wieso sollte die 16-jährige Judy Garland beim Dreh von The Wizard of Oz täglich 80 Zigaretten rauchen?
Ja, das waren noch andere Zeiten.
Ja, einfach um die Stimme mal so ein bisschen rauchiger werden zu lassen, ne?
Die klang einfach noch zu jung. Die sollte also mehr klingen wie eine 27-Jährige.
Ich weiß jetzt nicht, ob im Film geraucht wird, aber das vermute ich fast eher nicht,
das oder? Das vermute ich auch nicht. Das ist ein Fantasy-Film. Das wäre schon, strange, oder? Auf der anderen Seite war das natürlich schon noch so die Hochzeit der Tabakindustrie. Von wann nochmal, Niklas?
Ja, der Film ist von 1939.
Ja, schon.
Ja, 16 Jahre. Aber ich glaube, da hat sich früher niemand so richtig drum geschert. Aber ich habe nur mal irgendwann den neueren Zauber von Oz gesehen.
Ich kenne den alten auch nicht. Ich kenne den alten auch nicht. Aber deshalb können wir erstmal über alles spekulieren.
Also bringt euch auch nicht so viel. Also da auf der Leinwand passiert, das wird euch alles nicht dahin führen, was die Antwort ist. Das
dachte ich mir auch schon fast. 80 Zigaretten am Tag während des Drehs. Ich meine, das ist Halleluja. Das ist absurd right. viel. Also, wenn du überlegst, du hast halt, also es geht ja um den Drehtag wahrscheinlich, ne? Also du hast dann da irgendwie deinen Dreh, sagen wir mal 8 Stunden.
So. Tatsächlich geht es nicht nur um den Drehtag.
Es geht um den ganzen Tag.
Es geht um den ganzen Zeitraum.
Sind wir wieder hier halt marketingmäßig unterwegs und die haben Zigaretten da schön darstellen wollen.
Aber vielleicht. Doch, ganz ehrlich, das ist gar nicht dumm. Wobei, da müsste sie eigentlich mit dem Boot gewesen sein. Das ist ja nicht gezwungen. Aber was ist, wenn die quasi zeigen wollten, hey, Zigaretten sind total cool und total gesund und halten dich jung und hübsch und schön. Weil ich schätze mal, wenn sie sie gecastet haben mit 16 für die Rolle, sollte sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen was repräsentieren. Ich kenne jetzt die Besetzung nicht, aber ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich eine junge, hübsche Frau. Wo sie dann gesagt haben, okay, an der können wir doch super das Image von Zigaretten so richtig schön aussehen lassen. Und wir machen jetzt einfach wir machen so ein Behind the Scenes und zeigen, hey, unsere Schauspielerin hier, die raucht auch jeden Tag 80 Zigaretten und schaut sie euch an. Besser als jedes Kosmetikprodukt.
Ja.
Könnte man sich vorstellen, ist in dem Fall aber tatsächlich nicht die Lösung.
Aber, 80? Ja, 80. Ich auf die Zahlen so. Noch nicht klar. Also, hätten ja auch vielleicht 5 gereicht, ne? Sind wir mal ehrlich. Deshalb gehe ich jetzt irgendwie doch wieder in Richtung, damit die Stimme tiefer klingt. Aber ich weiß nicht, ob Zigaretten da so die, da gibt es doch wahrscheinlich auch leichtere, sinnvollere Optionen.
Das denke ich auch. Und nochmal, kannst du den Fakt nochmal oder die Frage nochmal vorlesen? Ob sie gezwungen wurde oder?
Ja, gezwungen. Wieso sollte die 16-jährige Judy Garland beim Dreh von The Wizard of Oz täglich 80 Zigaretten rauchen?
Sie sollte.
Ja.
Sie sollte, ja.
Boah. Dazu muss man natürlich auch bedenken, zu dem Zeitpunkt ist man davon ausgegangen, dass Rauchen komplett unbedenklich war.
Ja.
Also. Müssen wir ein bisschen überlegen, was Zigaretten noch so für Effekte haben, außer dass die Stimme tiefer wird.
Ja, vielleicht.
Erwacher, damit die mehr drehen können.
Erwacher, ich dachte eher Entspannung. Im Sinne von, die war total aufgeregt, weil die war ja erst 16. Und es war so vielleicht ihr erstes großes Filmprojekt. Ja, und die war so total gestresst die ganze Zeit und die konnten eigentlich keine richtige Szene mit ihr drehen, weil die immer so hibbelig war. Dann haben die ihr gesagt, hier, weißt du was, rauch davor, rauch danach. Abnehmen. Das holt dich runter.
Ist nicht so, dass wenn du viel raus oder wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dass man dann tendenziell zunimmt und während du rauchst, weniger Hungergefühl hast oder sowas. Einfach, ich sag jetzt so ein Fitness-Abnehmen-Ding.
Ja, das ist die Lösung.
Stark.
Es war die offizielle Diät von Judy Garland, die 80 Zigaretten am Tag beinhaltete. Und das Hauptziel dabei war, dass sie ihr sehr tiefes Gewicht halten kann. Also, dass sie appetitlos ist quasi und nicht zunimmt während dem Dreh. Dazu muss man aber auch sagen, dass bei dem Film noch viel, viel mehr schlimmer Scheiß passiert ist. Die haben zum Beispiel Asbest als Schnee benutzt.
Und?
Ja, genau. Genau. Und die haben dem armen Mädchen auch Amphetamine gegeben, wenn die zu müde wurde. Also der Dreh muss die einfach fertig gemacht haben.
Wie lange hat die gute Judy gelebt?
Tatsächlich ist sie, glaube ich, im Rahmen, also ich weiß nicht, ob es ein Suizid war oder eine Überdosis, aber sie ist, glaube ich, an einer Pillensucht gestorben. Mit 50 oder sowas. Also nicht so unglaublich alt geworden. Aber ja, der Dreh muss die komplett fertig gemacht haben. Und 80 Zigaretten am Tag, da bist du auch irgendwann nicht mehr entspannt. Da bist du ja nur noch...
Nee.
Da bist du komplett auf Nikotin. Ja,
wie kommst das du stimmt, davon ja. wieder runter? Und ich meine, 16 Jahre ist jetzt wirklich auch... Das tut schon weh.
Es gibt auch noch das Gerücht, dass die quasi durch die Zigaretten verhindern wollten, dass die zu erwachsen, also durch den Effekt von Zigaretten, dass sie zu sehr wächst, irgendwie, oder während sie 16 ist. Also ihre Pubertät quasi bremsen. Den Fakt finde ich aber ein bisschen fraglich, weil ich weiß nicht, ob man das da schon wusste, dass Zigaretten diesen Effekt haben, dass sie quasi die Pubertät und das Wachstum schädigen können. Weil es ist ja irgendwie kontraintuitiv, wenn die noch gesagt haben, Zigaretten sind komplett gesund.
Das stimmt,
aber du wächst nicht, wenn du rauchst. Also weiß nicht, wie das vereinbar ist. Aber liest man auch hier und da tatsächlich zu der Geschichte.
Ah, ist crazy, ne? Ja, ist schon gut, dass es heute vielleicht nicht mehr so abläuft.
Ja, kann ich mir auch heute nicht so ganz vorstellen.
Ist auch gut, dass es mittlerweile so Richtlinien gibt und so Sicherheitssachen für Jugendliche am Set und sowas.
Und auch so in der Welt.
Ja.
Nicht nur am Set, ja.
So, als letzte Frage für euch habe ich so wieder eine kleine Spaßfrage zum Rauskommen. Welcher Film wurde in Schweden mit dem Slogan "Der Film ist so lustig, dass er in Norwegen verboten wurde" beworben? Fand ich aber gut.
Das ist wirklich gut.
So lustig.
Ich sage, erster Guess. Ah, nee, vielleicht auch Quatsch. Egal. Ich hätte sowas gesagt wie Adams Äpfel. Und dann...
Das ist dänisch.
Ich weiß, aber also. Es geht ja nur darum, dass der in Schweden so beworben wurde.
Ja, das stimmt.
Das muss ja nicht ein schwedischer Film sein. Und Norwegen war da zu dem Zeitpunkt, oder ist gewesen, weiß ich nicht, super christlich. Und haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Den Film verbieten wir, da wird das Christentum nicht gut dargestellt. Hat Schweden gesagt, haha, das nehmen wir direkt als Werbeslogan.
Der zweite Teil der Antwort ist komplett richtig. Der Film ist falsch. Aber der zweite Teil...
Also das mit dem Christlichen stimmt?
Ja, der Film ist tatsächlich in Norwegen verboten gewesen wegen Blasphemie.
Guck mal.
Ja.
Okay.
Aber das freut mich schon mal. Da habe ich ja schon mal eigentlich ziemlich ins Schwarze getroffen. Nur den falschen Film gewählt.
Dabei finde ich Adams Äpfel da auch sehr passend.
Ja, der ist zu aktuell noch, Adams Äpfel tatsächlich.
Er ist da zu auch ein modern, ne?
Ja. Mhm. Aber ich war im letzten Jahrhundert unterwegs, habt ihr doch, merkt ihr doch.
Ja.
Was ist mit Der Exorzist? Aber der ist ja nicht lustig.
Der ist zu lustig.
Moment.
Okay, aber wir müssen jetzt nicht nach einem schwedischen Film suchen, sondern es war nur die Werbekampagne von
Schweden. Es ist ein amerikanischer Film.
Ja.
Okay. Oder britisch. Muss ich nachgucken.
Ich habe eine Idee. Mhm. Das Leben des Brian.
Mhm. Klassiker bei Blasphemie.
Ist richtig.
Yes.
Ja. Das Leben des Brian. Wurde in Norwegen verboten wegen Blasphemie und das fanden die Schweden so lustig. Finde ich irgendwie herrlich, dass die Skandinavier sich das so gegenseitig
sehen.
Ja. Das Leben des Brian.
Ja. Der hat immer für viel Furore gesorgt, ja.
Und tatsächlich habe ich dann gelesen, dass sie sich beim Das Leben des Brian sogar Mühe gegeben haben, keine offensichtliche Blasphemie drin zu haben. Also die haben bei den Witzen und so weiter.
Ja,
aber es gibt so wohl so ganz klare Blasphemie-Kriterien. Ich glaube, wenn du Gott darstellst oder also ich weiß es nicht genau, aber die haben sie wohl alle so ein bisschen umschifft. Absichtlich tatsächlich.
Ja.
Aber
Ja, es schwingt im Subtext ein bisschen mit.
Es schwingt im Subtext ein bisschen mit.
Ja.
Ja, gut.
Ah, starke Fragen.
Das habt ihr ja sehr gut gelöst heute, finde ich. Ein-, zweimal in Stolpern gekommen so, aber gerade bei den alten Geschichten, da performt ihr wirklich solide.
Das ist, weil wir beide damals Geschichts-LK hatten.
Ja, ja, die guten Zeiten damals. Wo wir Filme auch geguckt haben, hin und wieder.
Vielleicht.
Muss man dazu sagen, ja.
Und ihr da draußen könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gewusst hättet, warum Salzburg erpresst worden ist oder warum Judy Garland 80 Zigaretten rauchen musste. Ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und rappen das hier ab.
Rap, 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 rap. Rap, rap, rap.